Gerd Kommer. Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Geld sparen und Fehler vermeiden beim Kauf der eigenen vier Wände. Welche Mieterin hat nicht schon auf ihre Vermieterin geschimpft, sich über die letzte Mieterhöhung aufgeregt oder davon geträumt, Herrin der eigenen vier Wände zu sein? Auch andere Pro-Eigenheim-Argumente wie Unabhängigkeit, Zukunftsvorsorge und Vermögensaufbau klingen sehr vernünftig, oder? Diese Blinks zeigen dir, worauf man beim Immobilienkauf achten muss. Sie geben dir einen Überblick über typische Fallen, Fehler und Falschinformationen rund um die Immobilienfinanzierung und erklären, mit welchen Themen du dich genauer auseinandersetzen solltest, wenn du wirklich planst, Eigenheimbesitzer zu werden. Blink Nummer 1. Trotz Finanzkrise und Immobilienblase hält sich das Bild vom sicheren und rentablen Eigenheim. Der Traum vom Eigenheim ist lebendig wie eh und je. 43% der deutschen Privathaushalte leben bereits in den eigenen vier Wänden. Von den restlichen 57%, die momentan zur Miete wohnen, haben 4/5 über kurz oder lang vor, sich diesen Traum zu verwirklichen. Neben dem damit verbundenen Lebensstil und Status sind es vor allem finanzielle Erwägungen, die viele zum Immobilienkauf motivieren. Aber sind selbstgenutzte Immobilien wirklich so lukrativ und sicher wie gemeinhin angenommen? Oft hört man von frischgebackenen Eigenheimbesitzern Aussagen wie: Jetzt muss ich keine Miete mehr bezahlen. Oder: Meine monatlichen Wohnausgaben wandern nun in meine eigene Tasche. Oder: Wenn der Kredit abbezahlt ist, habe ich fürs Alter vorgesorgt. Leider sind diese Annahmen, obwohl weit verbreitet, nicht immer zutreffend. Zwar machen die historisch niedrigen Zinsen seit etwa 2010 den Immobilienkauf per Finanzierung durchaus attraktiv. Jedoch steigen gerade in Metropolen zugleich die Immobilienpreise, sodass der Zinsvorteil teilweise wieder aufgehoben wird. Auch die Renditen sind keineswegs üppig. Also der Profit, der sich aus Wertsteigerung plus eingesparter Miete abzüglich Instandhaltungskosten ergibt. Im Gegenteil. In Deutschland war die inflationsbereinigte jährliche Wertsteigerungsrate in der Zeit von 1979 bis 2015 sogar negativ. Der Gesamtdurchschnitt betrug minus 0,1% pro Jahr. Eine 1970 erworbene Immobilie erfuhr demnach nicht nur keine Wertsteigerung, sondern war 2015 sogar durchschnittlich 5% weniger wert. Wer also vorrangig Vermögensaufbau im Sinn hat, ist mit anderen Anlageformen wie Indexfonds und ETFs besser beraten. Heißt das, dass du deinen Traum von den eigenen vier Wänden besser begraben solltest? Keineswegs. Aber gehe umsichtig vor, betrachte die Situation realistisch und erwarte keinen Goldregen. Das Eigenheim als sichere Vermögensanlage und Altersvorsorge ist ein Mythos, der gern von der Immobilien- und Bankenbranche verbreitet wird und sich trotz Finanzkrise und Immobilienblase hartnäckig hält. Dennoch bietet ein Immobilienkredit zumindest einen unschlagbaren Vorteil, denn er stellt einen sogenannten positiven Zwangssparvertrag dar. Das heißt, er zwingt dich als Kreditnehmer dazu, regelmäßig und konsequent deine Darlehensraten zu zahlen, was nichts anderes als Sparen ist. Während Mietende viel Disziplin aufbringen müssen, um ihr Geld vermögenswirksam anzulegen, statt es für dies und jenes zu verjubeln, bleibt Kreditnehmern gar nichts anderes übrig, als brav ihre monatlichen Raten zu zahlen. Blink Nummer 2. Ein Immobilienkauf verursacht viele, teilweise auch unvorhergesehene Kosten. Immobilienmakler, Banken und selbst Sachbuchautoren werben gern mit Slogans wie »Mit Immobilien zum Millionär« oder »100% risikofrei«. Statt naiv auf diese Marketingmasche hereinzufallen, sollten sich angehende Eigenheimbesitzer ein solides Wissen aneignen und ihre Hausaufgaben machen. Eine davon ist die Kostenkalkulation. Viele Kaufinteressierte haben in der Planungsphase vor allem die Kaufsumme und die Darlehenszinsen im Blick und unterschätzen dabei die mitunter erheblichen zusätzlichen Kosten, die ein Immobilienkauf mit sich bringt. Zum Beispiel die Transaktionskosten. Sie umfassen alle Ausgaben, die bei der Kaufabwicklung anfallen, etwa Grunderwerbsteuer, Notar- und Maklergebühren. aber auch die Verkaufskosten bei einem möglichen Wiederverkauf des Objekts sollten von vornherein mitkalkuliert werden. Alles in allem belaufen sich die durchschnittlichen Transaktionskosten in Deutschland auf satte 9,9% des notariellen Kaufpreises. Ein weiterer häufig unterschätzter Posten sind die laufenden Nebenkosten. Hierzu gehören die Grundsteuer, die Energiekosten, Gebäudeversicherungsbeiträge, die Verwaltervergütung und Kommunalabgaben. Den Löwenanteil der laufenden Nebenkosten dürften aber die Instandhaltungskosten ausmachen. Denn dem nutzungs- und zeitbedingten Wertverlust eines Gebäudes, im Fachjargon Substanzverzehr, lässt sich nur durch Instandhaltungsmaßnahmen entgegenwirken. Im Internet und in den Verkaufsreden der Makler tummeln sich hierfür Richtwerte wie etwa 1% des Gebäudezeitwerts oder 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter jährlich. Diese Werte sind deutlich zu niedrig angesetzt. Realistischer wären 1,5 bis 2% bei neuen und 2 bis 3% bei älteren oder Luxusimmobilien sowie bei freistehenden Gebäuden. Außerdem muss man bedenken, dass Instandhaltungskosten nicht in schöner Regelmäßigkeit pünktlich zum ersten und immer in gleicher Höhe anfallen. Ein Neubau mag in den ersten 10 Jahren fast ohne Wartung auskommen, könnte aber später plötzlich zur Kostenfalle werden. Insbesondere Familien mit nur einem Einkommen sollten auch den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Risikolebensversicherung erwägen. Und wer mit dem Gedanken spielt, eine gebrauchte Immobilie zu kaufen, ist gut damit beraten, in einen unabhängigen Gutachter zu investieren. Schon so mancher hat sich nämlich bei der Besichtigung seiner Wunschimmobilie von einem schicken Äußeren oder einer gerade erst durchgeführten Sanierung über Mängel hinwegtäuschen lassen und dies später teuer bezahlt. Zum Schluss seien auch noch die sogenannten Opportunitätskosten erwähnt. Sie bezeichnen alle Erlöse, die einem durch die Finanzierung der Immobilie an anderer Stelle entgehen. Beispielsweise, wenn man das Geld stattdessen in Aktienfonds oder ETFs investiert hätte. Die Faustregel für die Kostenkalkulation lautet: Gehe stets vom Worst-Case-Szenario aus. Denn ist der Vertrag erst unterschrieben, gibt es meist kein Zurück mehr. Blink Nummer 3: Die Wahl des Kreditmodells hängt stark von der individuellen Situation ab. Einer der wichtigsten Kostenpunkte bei der Eigenheimfinanzierung sind die Darlehenszinsen. Hier sehen sich angehende Immobilienbesitzer einer Fülle verschiedener Angebote und Modelle gegenüber, die für Kreditleihen verwirrend sein können. Verschaffen wir uns einen groben Überblick. Die gängigste und in den meisten Fällen sinnvollste Finanzierungsform ist ein Annuitätendarlehen mit Festzinsbindung. Der entscheidende Vorteil ist die gleichbleibende und damit planbare periodische Annuität, also die jährliche Zahlungsbelastung. Der Kreditnehmer bleibt für die Dauer der vereinbarten Zinsbindung von Marktzinsschwankungen unberührt. Darüber hinaus ist das Modell sehr transparent, relativ unkompliziert und gut kombinierbar mit anderen Formen der Fremdfinanzierung. Ein Nachteil könnte für manche die mangelnde Flexibilität sein. Dem lässt sich mit etwas Verhandlungsgeschick jedoch entgegenwirken, zum Beispiel indem das Recht zu Sondertilgungen oder Änderung des Tilgungssatzes ausgehandelt wird. Vom Gesetzgeber ist überdies festgelegt, dass nach Ablauf von 10 Jahren Sondertilgungen und andere Änderungen kostenfrei möglich sind. Wer dennoch mehr Flexibilität benötigt, zum Beispiel weil die Einkommenshöhe wie bei Freiberuflern schwankt oder in absehbarer Zeit eine größere Geldsumme durch Erbschaft oder Ähnliches erwartet wird, könnte mit einem variabel verzinslichen Kredit besser beraten sein. Bei diesem Modell fluktuiert der Zinssatz laufend. Das heißt, er wird in einem vereinbarten Zeitabstand an den jeweiligen Marktzins angepasst. Das kann sich in manchen Fällen günstig auswirken, birgt aber auch Risiken. Gerade in Niedrigzinszeiten ist von diesem Modell deshalb eher abzuraten, sofern nicht einer der zuvor genannten Gründe vorliegt. Anders als der Name vermuten lässt, ist auch der klassische Bausparvertrag eher mit Vorsicht zu genießen. Er bietet kürzere Laufzeiten, allerdings bei höheren Tilgungssätzen, außerdem niedrige Zinsen mit fixer Bindung und die Möglichkeit, jederzeit Sondertilgungen in beliebiger Höhe zu tätigen. Das klingt erst einmal gut. Verbraucherzentralen und Finanzexperten warnen jedoch, dass die Niedrigzinsen eine Mogelpackung seien. Ebenfalls gegen den Bausparvertrag spricht die hohe Abschlussgebühr, die Unklarheit über den Verfügbarkeitstermin des Darlehens und vor allem die Ungewissheit, ob überhaupt ein Darlehen gewährt wird. Unbedingt die Finger lassen sollte man dem Autor zufolge von Kapitallebensversicherungen und Fremdwährungskrediten. Lohnenswert, wenn auch etwas arbeitsintensiver, sind hingegen das Riester-Darlehen sowie Förderkredite und staatliche Zuschüsse. Alle drei Kreditformen sind recht kompliziert und unübersichtlich und erfordern gründliche Recherche. Dafür bieten sie günstige Konditionen und eignen sich gut dazu, die Kreditlast zu diversifizieren, also auf mehr als einen Kreditgeber zu verteilen. Gerade in Krisenzeiten kann es von Vorteil sein, nicht alle Schuldlast bei einer einzigen gewerblichen Bank zu haben. Blink Nummer 4. Die monatliche Belastung lässt sich maßgeblich über drei Faktoren steuern. Für die meisten Eigenheimkäufer ist die ausschlaggebende Größe die monatliche Belastung. Abgesehen von den laufenden Kosten wird sie vor allem von drei Faktoren bestimmt: dem Fremdfinanzierungsanteil, der Tilgungsdauer und gegebenenfalls der Zinsbindungsdauer. Dass der Fremdfinanzierungsanteil so gering wie möglich sein sollte, dürfte klar sein. Wer nicht wenigstens 20% der Gesamtsumme aus Eigenkapital aufbringen kann, wird es schwer haben, einen Kreditgeber zu finden oder wird draufzahlen. Denn ein geringeres Eigenkapital bedeutet für die Bank ein höheres Risiko, das sie sich natürlich vergüten lässt. Damit ist auch gleich die Frage beantwortet, ob es ratsam ist, neben der Immobilienfinanzierung noch in andere Anlageformen zu investieren. Die Antwort ist ein klares Nein. Es ist schlicht widersinnig, Zinsen für einen Immobilienkredit zu zahlen, während gleichzeitig Gelder in Kapitallebensversicherungen, Bundesanleihen oder Aktienfonds gebunden sind oder noch Schulden bestehen, beispielsweise in Form eines Dispo-Kredits. Daher gilt, alle verfügbaren Mittel locker machen und möglichst schuldenfrei starten. Eigenkapital und Einkommen stehen in der Regel fest. Das macht die Tilgungsdauer zur wichtigsten Stellschraube, um die monatliche Belastung zu beeinflussen. Sie ist in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und lag 2015 bei durchschnittlich 13 Jahren. Möglich und für viele eine Überlegung wert sind aber Laufzeiten bis zu 30 Jahren, da so die monatliche Belastung gering ausfällt. Alles darüber hinaus ist eher unüblich, da es für die Banken ein Risikogeschäft darstellt. Außerdem schreibt der Gesetzgeber seit 2016 die Volltilgung spätestens bei Eintritt in den Ruhestand vor. Von großer Bedeutung ist auch die Frage nach der Zinsbindungsdauer. Hier gilt die Faustregel: je länger, desto sicherer, aber auch unflexibler. Nehmen wir an, du hast dich für ein Annuitätendarlehen mit fester Zinsbindung und ohne Schnickschnack, also ohne kostenpflichtige Sonderrechte, entschieden. Damit bist du zwar gefeit vor Marktzinsschwankungen, kannst jedoch keine Sondertilgung oder Änderung der Tilgungsrate vornehmen, ohne zusätzliche Gebühren an die Bank zu leisten. Sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen. Doch es gibt eine smarte Lösung für dieses Problem. Statt den Kredit in einer Summe aufzunehmen, unterteilst du ihn in drei Kredite oder drei Tranchen desselben Kredits. Kredit A könnte zum Beispiel 50% der Gesamtkreditsumme umfassen, mit einer Festzinsbindung über 20 Jahre. Kredit B umfasst 30% mit 5 Jahren Festzinsbindung. Kredit C ist variabel verzinslich, am besten mit einem öffentlich bekannten Referenzzinssatz wie Euribor, der von der Bank nicht manipuliert werden kann. Der Vorteil dieser Lösung: sie erlaubt dir, die Sicherheit des festverzinsten Kredits mit der Flexibilität des variabel verzinslichen Kredits zu kombinieren und so das Beste aus beiden Modellen zu schöpfen. Blink Nummer 5. Jede Kreditsuche sollte planvoll und kompetent angegangen werden. Viele gehen äußerst akribisch vor, wenn sie ein Auto, einen Computer oder auch nur ein paar Schuhe kaufen. Da werden Informationen eingeholt und Angebote verglichen, die Ware wird vor Ort inspiziert, nur um anschließend im Internet nach einem günstigeren Preis zu suchen. Doch ausgerechnet beim Immobilienkredit wird einfach beim nächstbesten Angebot der Hausbank zugeschlagen. Hier ein paar Faustregeln, um diesen Fehler zu vermeiden. Regel Nummer 1. Kompetenz aneignen. Und zwar bevor du auch nur einen Fuß in eine Bank setzt. Je mehr Vorwissen du über Immobilien und Kredite mitbringst, desto besser kannst du Angebote einschätzen und vergleichen. Und umso souveräner kannst du verhandeln. Das führt uns direkt zu Regel Nummer 2. Bankberater, Immobilienverkäufer, Baugeldvermittler und Vermögensberater sind keine unabhängigen Berater, sondern Verkäufer. Selbst die netteste, kompetenteste Kundenberaterin in deiner Bank steht in einem Interessenkonflikt. An erster Stelle handelt sie im Interesse ihres Arbeitgebers, nicht in deinem. Objektiven und kompetenten Rat erhältst du hingegen bei den Verbraucherzentralen, Honorarfinanzberatern und Immobiliengutachtern. Auch Sachbücher und Finanzartikel sind hilfreich, aber achte auch hier auf mögliche Interessenkonflikte der Autoren. Regel Nummer 3 lautet: Ein sinnvoller Vergleich von Kreditangeboten ist nur möglich, wenn sie in ihrer Struktur absolut identisch sind und etwa zum selben Zeitpunkt eingeholt wurden, idealerweise am selben Tag. Schon eine Abweichung von wenigen Monaten in der Zinsbindungsdauer kann den Vergleich enorm verzerren. Das Gleiche gilt für Angebote, die im Abstand von mehreren Tagen oder gar Wochen eingeholt wurden. Achte auf die Gültigkeitsdauer im Angebot. Üblicherweise sind es 1 bis 3 Tage. Regel Nummer 4. Der Sollzinssatz ist kein sinnvoller Vergleichsparameter. Darum sind Banken mittlerweile verpflichtet, den Effektivzinssatz anzugeben, welcher auch die Zinsbindungsfrist, Bearbeitungsgebühren oder Vermittlerprovisionen einbezieht. In der Praxis bietet allerdings auch er keine zuverlässige Vergleichsgrundlage. Warum nicht? Der Effektivzinssatz wird für die Gesamttilgungsdauer berechnet, und zwar auf Grundlage des aktuellen Marktzinsniveaus. Nun ist aber die Zinsbindungsdauer in aller Regel kürzer als die Tilgungsdauer. Zum Beispiel könnte eine Zinsbindung über 12 Jahre vereinbart sein, die Zeit bis zur Volltilgung jedoch 25 Jahre betragen. Nach Ablauf der 12 Jahre wird entweder eine neue Zinsbindung vereinbart, zu den dann aktuellen Konditionen, oder es folgt eine variable Verzinsung. In beiden Fällen werden sich völlig andere Zahlen ergeben. Der Effektivzinssatz für die Gesamttilgungsdauer ist also reine Spekulation. Umgehen kannst du diese Kaffeesatzleserei mit Regel Nummer 5. Vergleiche stets den sogenannten anfänglichen Effektivzinssatz. Er bezieht sich nur auf den vertraglich fixierten Zeitraum für die Zinsfestbindung, also den Abschnitt der Finanzierung, der tatsächlich feststeht. Blink Nummer 6. Viele Risiken bei der Eigenheimfinanzierung lassen sich reduzieren oder ganz vermeiden. Wenn man klug vorgeht und nicht gerade großes Pech hat, kann ein Eigenheim durchaus eine gute Art der Vermögensbildung und Altersvorsorge sein. Ganz zu schweigen von der Freude, die das Häuschen im Grünen oder das eigene Cityloft ihren stolzen Besitzern bereiten. Damit die Freude möglichst ungetrübt bleibt, wollen wir dich im letzten Blink noch auf einige Risiken und typische Fehler rund um die Immobilienfinanzierung aufmerksam machen. Das Standortrisiko ist wohl das bekannteste und auch wichtigste Risiko, das uns beim Immobilienerwerb begegnet. Veränderungen am Standort des Objekts sind kaum vorhersehbar, können den Wert einer Immobilie jedoch drastisch vermindern, etwa wenn sich die Wohnqualität im Stadtviertel oder der Region verschlechtert oder der Bau einer Durchgangsstraße die zuvor beschauliche Ruhe zerstört. Ebenfalls nicht unbedeutend ist das Liquiditätsrisiko, also die Gefahr, anstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen zu können, weil das Kapital in der Immobilie gebunden ist. Durchschnittlich vergehen nämlich über 9 Monate von dem Entschluss, eine Immobilie zu verkaufen, bis zum tatsächlichen Erhalt des Kaufpreises. Zum Vergleich: börsennotierte Investments oder Sparguthaben lassen sich notfalls innerhalb weniger Tage flüssig machen. Weitere potenzielle Fallen sind das Markt-, Versicherungs-, Baufertigstellungs-, Zinsänderungs- oder auch das Ereignisrisiko. Sie alle werden sich nie zu 100% beseitigen lassen. Aber man sollte sie auch nicht durch Unkenntnis oder Fahrlässigkeit unnötig erhöhen. Um schlimme Folgen abzuwenden, muss bei der Finanzierung also viel bedacht und getan werden. Andererseits gibt es auch etliche Dinge, die man tunlichst lassen sollte. Ein Fehler wäre es zum Beispiel, sich beim Immobilienkauf zeitlich unter Druck zu setzen. Wer hastig agiert, läuft Gefahr, Mängel am Gebäude, am Standort oder im Darlehensvertrag zu übersehen. Nimm dir Zeit, dein Wunschobjekt ausführlich zu besichtigen und Angebote sowie Verträge peinlich genau zu studieren. Auch eine zu knappe Kalkulation wurde schon vielen zum Verhängnis. Wenn dein Tilgungsplan dir keinen Handlungsspielraum für Unvorhergesehenes wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder plötzlich anfallende Modernisierungskosten lässt, kann der Immobilientraum schnell zum finanziellen Albtraum werden. Darum kalkuliere großzügig, baue Puffer ein und warte im Zweifel lieber noch ein paar Jahre, bis du das nötige Kapital beisammen hast. Ein typischer Fehler von Ehepaaren ist, keine klaren Vereinbarungen für den Trennungsfall zu treffen. Eine Scheidung ist schon schlimm genug. Noch schlimmer und auch teurer wird es, wenn obendrein ein Streit um das Eigenheim entbrennt. Paare sollten deshalb schon vor Unterzeichnung der Kaufpapiere eine einvernehmliche Regelung darüber treffen, was im Trennungsfall mit der Immobilie geschieht, beispielsweise in Form eines Ehevertrags. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass viele Menschen von den eigenen vier Wänden träumen, dem Haus mit Garten oder der Dachgeschosswohnung mit Blick über die Stadt. Allerdings ist das Eigenheim als Vermögensanlage und Altersabsicherung längst nicht so sicher und rentabel, wie Immobilienmakler und Finanzzeitschriften uns weismachen wollen. Nur wer ausreichend Eigenkapital mitbringt, viel Zeit und Mühen in die Vorbereitung steckt, sich gründlich informiert und klassische Fehler vermeidet, wird es zum glücklichen Häuslebauer oder Wohnungseigentümer bringen. Mit diesen Links hast du in Sachen Information bereits den ersten Schritt getan. Und hier noch zwei Tipps, die du so konkret umsetzen kannst. Dokumentiere alles. Von der Hausbesichtigung bis zum Beratungsgespräch bei der Bank. Dokumentiere jede Information und jeden Schritt deiner Eigenheimfinanzierung so penibel wie möglich. Du weißt nicht, welches kleine Detail später noch einmal nützlich sein könnte. Sei es, um eine Entscheidung zu treffen, um etwas nachzuvollziehen oder einen Beleg zu haben. Geize nicht bei der Beratung. Manchmal ist es erforderlich, Baugutachter, Honorarfinanzberater oder andere unabhängige und fachkompetente Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hier knauserig zu sein, wäre am falschen Ende gespart, denn ein einziger guter Rat kann dir unter Umständen tausende Euros und einen Haufen Ärger ersparen. Das waren die Blinks zu Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer von Gerd Kommer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.